Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und ich möchte mich bedanken, dass ich hier sein darf. An allererster Stelle bei meinem Herrn, dass er mir die Kraft gibt, dass er mich durchträgt. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr für mich betet, für meine Erkrankung. Letzte Woche hatte ich erst wieder Therapie und das freut mich, wenn ich sehe und höre, dass ihr für mich betet. Es gibt einen wirklich Kraft. Vor allem, wenn man so eine Krankheit hat, wo man nie weiß, was passiert nächste Woche und übernächsten Monat und so. Jetzt hat der Herr seine gnädige Hand über mich gehalten und er wird das weiter tun. Wie er das macht, ist seine Sache. Hauptsache, ich bin in seiner Nähe, das ist das Wichtigste. Wisst ihr, dieses Thema, das hat mich selbst unglaublich bewegt. Wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? Wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? In deiner Familie, Entschuldigung, ja. Wisst ihr, warum ich das so sage? Weil ich eine Predigtreihe gehalten habe über dieses Thema. Und zwar, wie geht es dir mit Jesus persönlich? Wie geht es dir mit Jesus in deiner Familie? Und wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? Also, so Gott will und ihr das wollt, die anderen beiden Male kann ich dann die anderen Predigtreihe dann vervollständigen. Heute geht es darum, wie geht es dir mit Jesus in deiner Familie? Und wenn ich jetzt so hineinschaue in diese Runde, dann glaube ich, dass wir irgendwo alle ja Familie haben. Mehr oder weniger. Wisst ihr, hinter jeder Lebensgeschichte, findet sich Zerbruch. Die Frage ist, wie gehen wir als Christen damit um? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, in diesen gläubigen Familien, gleich am Anfang, da gab es nie Probleme. Ihr seid wach. Leute, Abschalom wollte seinen Vater umbringen. David musste vor seinem eigenen Sohn fliehen. Tolle christliche Familie. Die Brüder von Josef, die haben ihn jeden Tag über alles geliebt, weil sie ja mit Gott lebten. Und es gab nie Auseinandersetzung zwischen denen. Und Jakob, der hat alles richtig gemacht als Vater. Der hat nie versagt. Das denken wir so oft, ne? So, wir spielen und denken heile Welt. Dann schauen wir ins Neue Testament, denken wir, jetzt wo der Heilige Geist da ist und jetzt wo sie versiegelt sind und jetzt wo der Herr Jesus gekommen ist, alles in Butter. Und dann schlagen wir die Bibel auf. Sehen wir wie zwei Riesenmissionare, Paulus und Barnabas, aneinander geraten. Heftig miteinander aneinander geraten. Nicht so eine kleine Auseinandersetzung mal, ich möchte gern rote Lieder mappen. Nee, Paulus, ich möchte lieber blaue. Darum ging es nicht. Die haben sich so in die Haare bekommen, dass sie sich getrennt haben. Tolle Familie. Dann lesen wir weiter. Und ich könnte jetzt fortfahren. Immer Zerbruch. Diese Frage ist so wichtig, weil ich eins ganz fest glaube. Nur gesunde Familien bilden die Grundlage mit einer gesunden Familie in der Gemeinde. Weißt du, wenn unsere Familienbeziehungen drunter und drüber gehen, dann nehmen wir den ganzen Schrott mit hier hinein. All die Belastungen, all die ungelösten Konflikte. Und das zerstört jede Gemeinschaft. Problem ist nur, dass wir nicht den Mut haben, auch ganz offen über unsere Probleme zu reden. Wir haben uns das angewöhnt, eine Sprache zu sprechen, kananäisch. Wie geht's dir mit des Herrn Hilfe gut? Das Wasser steht schon 3 Kilometer über dem Kopf. Wie geht's dir mit des Herrn Hilfe gut? Du weinst dich abends in den Schlaf. Jemand spricht dich an und, Geschwister, wie geht's, Bruder, Schwester? Naja, der Herr macht keine Fehler. Lies uns jetzt einen Satz vor, oder 2 Sätze sind es. Wer die Fehler von gestern ruhen lässt, glaubt an einen Neuanfang.
Und wer an einen Neuanfang glaubt, ermutigt den Nächsten, mit ihm wieder gemeinsam zu leben. Wer Vertrauen schenkt, lässt die Vergangenheit ruhen. Aber das können wir uns eigentlich alle ausdrucken und so ganz nah an unseren Schreibtisch. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir sie alle schuldig werden, in jeder Beziehung. Aber wir kochen das immer wieder hoch. Wir haben alle eine geistliche Mikrowelle. Da schieben wir das immer wieder rein. Wärmen wir immer wieder auf. Gott muss uns helfen, dass wir die Mikrowelle der Vergangenheit endlich ausrotten aus unserem Leben und das unterm Kreuz auch wirklich lassen. Unser Problem ist, wir gehen dann zum Kreuz hin, legen das hin und nehmen es wieder mit. Steht nicht in meiner Bibel, dass Gott so das macht. In den tiefsten Tiefen des Meeres, aus und vorbei. Corrie de Boom hat gesagt, und ein fettes Schild, Angeln verboten. Das erste Verhältnis ist ein Verhältnis, was wir alle hatten, vielleicht nicht noch haben, weiß ich nicht. Und zwar das Verhältnis als Kind zu seinen Eltern. Wer hat noch Eltern? Dank dir den Herrn für die Eltern, dass sie noch da sind. Wir haben alle dieses Verhältnis zu den Eltern gehabt oder haben es noch. Und es steht in Epheser 6, Vers 1 etwas. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Gehorcht euren Eltern. Und in Kolosser Kapitel 3, Vers 20, da steht ein Satz. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Wisst ihr, nicht jeder hat die Gnade gehabt, einen wirklich guten Vater zu haben oder eine gute Mutter. Ich weiß, von was ich spreche, ich wiederhole das immer wieder. Ich habe jahrelang eine Arbeit gemacht in einem Kinderdorf, wo Kinder seelisch und auch körperlich missbraucht worden. 5-jährige, 12-, 13-jährige Kinder, mit denen hatte ich in der Seelsorge viele Gespräche. Meine Herren, was können Menschen antun? Vielleicht ist das auch der Knackpunkt in deinem Leben. Vielleicht hast du einen Vater, der dich terrorisiert hat. Vielleicht hast du eine Mutter, die dir nie gesagt hat, dass du wirklich wertvoll bist. Vielleicht ist es bei dir nicht so, wenn du hörst Vater und Mutter, ja, wunderbar, sondern du sagst eher, die Zeit bitte auslöschen. Und ich sage das bewusst für dich als Kind, wenn du immer so niedergedrückt wurdest, tauge nichts, du bist nichts, aus dir wird nie was, du bist nicht wie ich oder keine Ahnung. Es gibt ja manche Väter, die sind so bekloppt. Stülpen ihr Leben dem Kind über. Wehe, das Kind macht immer was anderes. Oh, ich bin Rechtsanwalt, du musst auch Rechtsanwalt werden. Papa, ich will aber Fußball. Nein, du wärst das, was ich will. Gott das mit dir so? Lesen wir das in der Bibel, dass Gott unseren Willen vergewaltigt und uns hineinpresst in ein Schema, friss oder stirb? Vielleicht haben wir das erlebt. Ich bin Gott dankbar. Alle Väter bitte jetzt mal die Augen oder die Ohren zuhalten, aber ich hatte den besten Vater gehabt. Ich habe meinen Vater über alles geliebt. Er war nicht nur Vater, er war Freund, Berater, Seelsorger, Kumpel, Spaßvogel, Erklärer, Lehrer, alles. Hat nicht alles richtig gemacht. Kein Vater und keine Mutter macht alles richtig. Geht es in deiner Familie als Kind zu deinen Eltern? Ich sage euch jetzt etwas. Wenn du zur ersten Kategorie Kinder gehörst, wo du sagst, wenn du meine Mutter kennen würdest, mein Vater, was die mir angetan haben und immer noch antun. Vielleicht quält dich das und belastet dich das. Du sprichst mit keinem darüber. Was für meine fromme Maske? Vielleicht kann manches auch nicht mehr gut gemacht werden. Vielleicht leben deine Eltern nicht mehr. Quält dich immer noch. Ja, ein Tipp heute, einen seelsorgerlichen Tipp. Geh ins Gebet. Geh zum Herrn Jesus und sag, Herr, es wird Zeit, dass ich diesen alten Gerümpel mal aufräume. Dass ich aufräume in mein Leben. Du weißt, was mein Vater und meine Mutter mir angetan haben. Und das ist auch nicht schön zu reden. Das war Sünde. Das hat mich bis in Mark und Bein tief verletzt. Aber Herr, auch wenn meine Gefühlswelt noch nicht wieder gesund ist, verstandesmäßig, ich vergib ihnen jetzt. Herr Jesus, vergib du meinen Vater und meine Mutter, was sie mir angetan haben. Auch wenn meine Gefühle noch nicht so weit sind, aber mein Verstand. In der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Schuld. Da steht nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen und fühlen. Das Problem machen wir oft. Dass wir sagen, ich bin noch nicht so weit. Aber wenn du darauf wartest, bis deine Gefühle wieder heile sind, dann wirst du so lange warten, bis der Herr dich abruft. Erst vergeben. Und dann wird der Herr deine Gefühlswelt Stück für Stück auch auf den Vordermann bringen. Vielleicht bist du betroffen. Vielleicht sagst du, Mensch, genau das ist das Problem in meinem Leben. Ihr habt für alle die Finger hoch gehabt da, ne? Wie ist das Verhältnis zu deinem Papa, zu deiner Mama? Besuchst du sie noch? Redest du noch mit ihr? Wann hast du das letzte Mal deine Eltern mal so gesagt, ich liebe euch? Willst du damit warten auf den Sterbebett so beim Abschied? Oder denn, wenn die Beerdigung ist, Mama, ich habe dich immer geliebt. Ja, leider hast du es ihnen nur nie gesagt im Leben. Wenn du heute nach Hause gehst, nimm das Telefon, ruf sie an und sag, Mama, ich liebe dich. Auch wenn die denken, der hat einen an der Marmel. Das Verhältnis zu den Eltern, das ist so wichtig. Das Zweite. Das Verhältnis zu den Geschwistern. Wer von euch hat leibliche Geschwister? Oh, auch viele, ne? Ist schon was los, so ist schon was los, wenn man so ein paar Brüder und Schwestern hat? Wenn man so ein Sandwich-Kind ist oder dazwischen, ist auch nicht einfach. Der Älteste oder die Älteste zu sein, eieiei, die Verantwortung immer. Der Jüngste ist immer cool, ne? Ja, ich bin auch der Jüngste, deswegen bin ich auch so ein Bachelor da gewesen. Das ist immer so schön. Ja. Psalm 133, Vers 1, da steht, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und auch Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Oh, wie lieblich ist das. Wir leben in einer Zeit, wo die Familien immer mehr auseinanderbrechen und nicht nur die Familien, die ohne Jesus leben, sondern auch die mit Jesus leben. Meine Herren, wie viel Unversöhnlichkeit, wie viel Zorn, wie viel Verbitterung, wie viel Hass. Wir reden nicht darüber. Aber es wird Zeit, dass wir darüber reden. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Bruder und deiner Schwester geredet? Schon lange her. Und wenn ihr geredet habt, wie habt ihr geredet? Vorwurfsvoll? Negativ? Ich weiß, von was ich spreche, auch in meiner Familie gibt es manche Schwierigkeiten. Manche Sachen, wo man einfach nicht mehr so zueinander findet. Das ist gar nicht so einfach, oder? Wenn etwas passiert ist und man möchte das aufräumen, man möchte das ordnen und man merkt, man kommt nicht mehr zueinander, weil der andere abblockt. Ich habe das auch erlebt. Dass man irgendwann dann sehen muss, okay, eigenes Fleisch und Blut, aber es ist eine Wand irgendwie dazwischen gekommen. Wisst ihr, was dann wichtig ist? Vergebung und Versöhnung. Jetzt passt gut auf. Vergebung ist das Allerwichtigste in dem Moment, wo ein Bruder, eine Schwester an mir schuldig geworden ist, dass ich auch vergebe. Versöhnung ist immer davon abhängig, ob der andere das annimmt. Das ist natürlich das Größte und das Wichtigste, das wäre das Tollste, Vergebung und Versöhnung. Sieh, wir haben unseren Herrn Jesus, wir kommen mit unserem ganzen Schrott zu ihm, er vergibt uns, wir sind versöhnt mit dem Vater. Leider ist es manchmal in menschlichen Beziehungen nicht so. Man entschuldigt sich, man besucht die Schwester, den Bruder und sagt, vergib mir, ich habe da ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Tut weh, ne? Wichtig ist aber, dass dein Herz frei ist. Nicht, dass du sagst, diese blöde Kuh, jetzt mache ich mich extra auf den Weg und die nimmt die Entschuldigung nicht an. Dann war dein Herz vorher überhaupt nicht vorbereitet. Gib das ab. Bete dafür. Ich gehe mein Gebet auch für meine Familie und sage, Herr, egal wie kaputt manche Sachen sind, du bist der Heiland. Du bist der Heiland. Das heißt, du kannst Heile machen. Auch unsere verrücktesten, kaputtesten Beziehungen. Vielleicht sehnst du dich danach. Ach, ich möchte mal wieder mit meinem Bruder, meiner Schwester sprechen. Bete. Bete. Wisst ihr, was wir sein müssen? Nicht Theologen, unbedingt Kniologen. Theologen gibt es viele, ob nun gut oder schlecht, dass sie dahingestellt, aber es gibt kaum noch Kniologen. Männer und Frauen, die sich hinschmeißen vor dem Angesicht Gottes und rufen und schreien zu ihm. Vergangenes muss begraben sein. Wir bemühen uns, keine Schandtaten und Sünden von gestern aufzuwärmen. Das ist so wichtig. Nicht immer wieder die alten Kamellen. Was da vorgefallen ist, ansprechen, ehrlich ansprechen und dann auch, sag's auch mal gut. Und nicht immer wieder die Dinge aufwärmen. Ja, aber damals, vor 20 Jahren, wo Ruhe. Nicht mehr aufwärmen. Geht Jesus mit dir so um? Wie geht Jesus mit dir um, wenn du versagst und du ehrlich zu ihm kommst? Was macht er dann? Hau dir eine runter, oder? Macht er das? Nein. Was macht er? Er vergibt dir. Und wie vergibt er dir? 98%. 99. 99,99. Nein, 100. Wenn du deine Sünde den Herrn bekennst und stehst auf und du fragst ihn 3 Sekunden später, Herr Jesus, tut mir leid. Was tut dir leid? Meine Sünde. Welche Sünde? Weg. Wir sind als Menschen da sehr begrenzt, aber wir sollten den Herrn, ich bete da auch dafür. Herr Jesus, ich möchte dir ähnlich werden. Ich möchte, wenn ich vergebe, auch völlig vergessen, dass du es ausgelöscht hast, so wie bei dir. Ich kann das nicht aus mir raus, aber du kannst das in mir. So wichtig. So wichtig, das Verhältnis zu den Geschwistern. Drittes Verhältnis. Unser Verhältnis zu den Nichten und Neffen. Wer von euch hat nicht nur Neffen? Auch viele, ne? Ja. Ich liebe das. Ist das immer so leicht mit Nichten und Neffen? Nicht so ganz einfach immer. Ne? Als Onkel, als Tante so. Sind jung, manchmal ein bisschen protzig auch. Ne? Aber vergisst du nie, du warst auch mal jung. Vergessen wir oft. Gibt in der Bibel eine, ach, das ist eine herrliche Geschichte über Neffe und Onkel. Nicht rosa-rot mit allen Perfekten gelaufen. Abraham und Lot. Abraham hatte noch 2 Brüder, Haran und Nahor. Und einer von denen ist gestorben. Tja, auch in gläubigen Familien wird getrauert und Verluste sind da. Ne? Abraham musste seinen Bruder auch zu Grabe tragen. Es tut weh. Und dann noch ein Kind da. Ach, ja, auch christliche Familien müssen durch Leid. Und dann hat Abraham den Lot mitgenommen. Mein Neffe, ich lass dich nicht allein. Wohl den Neffen und die Nichte, die Onkels und Tanten haben, die so ein Herz für sie haben. Abraham war so einer. Naja, und dann irgendwann war die Weiden zu klein und so und der Lot wurde auch immer größer. Und da gab es Stress. Das kann nicht sein, das sind ja gläubige Leute. Abraham, der Vater des Glaubens, da gibt es keinen Stress, doch. Richtig, richtig Stress, richtig Stress. Nicht nur so ein bisschen so richtig Stress. Und wisst ihr, was dann passiert? Etwas damals eigentlich sehr Seltenes. Damals war es so in jüdischen Kultur, in unserer Kultur ist das auch so bei Sinti und Roma, dass der Jüngere zum Älteren gehen muss und sich entschuldigen muss und so. Ne, so. Aber hier geht Abraham zu ihnen. Abraham ist dein so ein Vorbild. Ne? Der sagt nicht, du pass mal auf, ich bin dein Onkel, ich ziehe gleich mal so mal die Ohren lang. Er geht hin und sagt, Lot, du bist mein Bruder. Nicht streiten. Gehst du nach links, gehe ich rechts. Gehst du nach rechts, gehe ich nach links. Dann entscheidet sich Lot in 1. Mose 13, und geht nach Sodom und Gomorra. Schön anzusehen, so am Anfang, aber dann steht da ein wichtiger Satz: Die Leute von Sodom und Gomorra waren böse. So ein kleiner Satz. So wie in unserem Leben, die kleinen Sünden, die brechen uns das Genick. So ein kleiner Satz in 1. Mose 13. Er verfängt sich immer mehr in dieses Land Sodom und Gomorra, in Sünde. Wisst ihr, als dann die Engel kommen, Gott besucht dort den Lot und will ihn retten. Wisst ihr, was dann passiert später? Davor komme ich gleich noch, was dann passiert ist. Er sagt, Abraham ringt mit Gott, Sodom und Gomorra, 40, 20, 10. Nicht mal 10 Stück. Lot, seine Frau, waren 2 und seine beiden Töchter waren 4. Die konnten noch nicht mal 6 andere Gläubige zählen. Da hat sich gar keiner wohl bekehrt. Geistliches Leben, 0. Gott greift ein. Und davor, lesen wir, gab es einen Krieg. Da haben sich andere Könige zusammengetan und haben den König von Sodom und Gomorra platt gemacht. Und wem haben sie mitgenommen? Lot. Jetzt hätte der Onkel sagen können, siehst du, du kleiner Schnösel, hättest mal gehört auf deinen Onkel. Ne? Immer alles besser wissen. Macht er das? Nee. Mein Fleisch und Blut ist in Gefangenschaft. 318 Leute, komm, den holen wir zurück. Was macht er? Nicht nachtragend, nicht mit dem Zeigefinger, nicht sagen, ja, immer in Sodom leben, ne? Nicht hören, nicht in die Stunden kommen, nicht Bibel lesen. Hast selber Schuld, dass du da am Boden liegst. Das machen wir oft. Abraham hat das nicht gemacht. Einfach praktisch geholfen. Abraham hatte ein Herz voller Liebe für seine Neffen. Er hat ihnen immer wieder gern geholfen. Darf ich dich mal fragen? Wenn deine Nichten und Neffen einen Lebensbericht über dir geben, was sagen sie über dich? Hast du Zeit für deine Nichten und Neffen? Bist du bekannt, dass du ein offenes Ohr für ihn hast? Eine wichtige Frage: Wie oft betest du für deine Nichten und Neffen? Trägst du sie täglich vor dem Thron Gottes? Und sagst, Herr Jesus, mach aus meiner Nichte und aus meinen Neffen Männer und Frauen nach deinem Herzen, die dich über alles lieben. Die sind jetzt noch so jung, 13, 14, man weiß nicht, Fisch und Fleisch. Trage sie durch diese Situation durch und schenk ihnen gute Freunde und bewahre sie vor der Sünde. Bist du so jemand? Oder interessieren dich deine Nichten und Neffen nicht? Ich habe einen wunderbaren Satz gelesen. Weil junge Menschen viele Fehler machen, brauchen sie auch viel Liebe und Vergebung. Ich hoffe, dass unser Verhältnis zu den Nichten und Neffen so ist. Und auch in meiner Familie läuft nicht alles glatt. Es sind auch Nichten und Neffen, die hören nicht auf den Onkel. Aber ich bete für sie. Und ich sage euch eins, der Herr ist hier gegenwärtig. Egal, was sie machen und was sie mir noch antun werden, mein Haus wird immer für sie offen sein. Immer. Wenn die irgendwo in Not mal sind, bin ich der Erste, der sie da rausholt aus der Grube. Egal, wie die manchmal mit mir umgehen. Jetzt kommt ein viertes Verhältnis. Und ich glaube, ja, da merken wir, wie schwach unser Leben ist. Das Verhältnis zum Ehepartner. Von euch ist verheiratet? Einige, ne? Ja. Christ verheiratet zu sein, ist ja easy, oder? Es gibt keine Probleme und so. Und es ist immer alles leicht und gibt es nie Auseinandersetzung. Man hat immer gleiche Sinnung, man ist ja in Jesus und so. Eieiei, meine Herren, was wird gestritten in christlichen Ehen? Wow. Behandeln manche Männer ihre Frauen. Man kann hier auf der Kanzel so ein Gesicht machen, frommer als Mose und Petrus zusammen. Und man schreit seine Frau zu Hause, wenn man allein ist, an und behandelt sie wie das letzte Stück Dreck. Ich weiß, von was ich spreche. Ich kenne Leute, die haben Predigten gehalten, da kommen die Tränen. Und zu Hause sind sie der Leibhaftige. Wie sieht dein Verhältnis aus zu deinem Ehepartner? Ich lese uns mal eine Stelle vor. Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als den Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Oh, das ist unsere Lieblingsstelle.
Aber Geschwister, liebe Brüder, 25, ihr Männer, oh ja, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Oh. Merken wir, ein Mann, der sich dem Herrn Jesus unterordnet, ist kein Macho von oben herab, der seine Frau tyrannisiert, sondern das ist auch kein Softie, der zu alles Ja und Amen sagt, hat auch Rückgrat, aber der ist selbst völlig in der Demut unter dem Kreuz. Und ein Mann, der unter der Herrschaft des Herrn Jesus lebt, macht es seiner Frau ganz leicht, sich ihm unterzuordnen. Die Rebellion kommt nur, wenn wir auftrumpfen wollen. Und das können wir Männer ganz gut. Auch Frauen können das gut. Wir sollten beide in einer Ehe uns immer wieder unter dem Kreuz treffen. Stimmt das Verhältnis zwischen dir und deiner Frau? Wie oft unterhältst du dich mit deiner Frau? Wie oft? Was besprichst du mit deiner Frau? Wichtige Dinge oder nur so alltägliche Sachen? Wie oft betest du für deine Frau oder du als Frau für deinen Mann, dass eure geistliche Beziehung intakt ist zum Herrn? So ein paar Jahre darf ich jetzt auch verheiratet sein. Ein paar Jahre. Seit 1995. 24 Jahren wäre das jetzt dieses Jahr. Je älter ich werde und je älter meine Frau werden, desto mehr wird sie mein Seelsorger und ich ihr Seelsorger. Ich könnte mein Leben ohne meine Frau nicht mehr vorstellen. Sie ist mit der wichtigste Mensch überhaupt in meinem Leben. Ich könnte im geistlichen Bereich ganz vieles überhaupt nicht tun ohne ihre Rückendeckung. Und sie ist diejenige, die das Rückgrat auch hat, und das habe ich auch bewusst so gewollt, sie ist so eine Ja-Sagerin, ne? Ja, Schatz, machen wir, ja. Die Tankstelle da, das sind rote Streifen. Nee, das sind grüne Streifen, ja. Nee, das sind blaue, ja. Nee, es sind doch blaue, ja. Meine Frau sagt ganz offen, du, pass auf, das ist, glaube ich, noch nicht dran. Früher habe ich mich darüber so geärgert, da habe ich gesagt, die ist so ungeistlich, die checkt das nicht. Bis Jesus gesagt hat, Moment mal, der Einzige, der nicht checkt, bist du. Sie ist deine Gehilfin. Du brauchst sie. Und wach endlich auf, Kerl. Ich habe festgestellt, es tut mir gut, dass ich auch auf ihre Ratschläge höre. Hat mich vor manches bewahrt, sage ich euch, so wie das ist. Das Verhältnis zu deinem Ehepartner. Wisst ihr eigentlich, dass deine Ehe das Minimodell der Gemeinde Jesu ist auf dieser Erde? Und wenn deine Ehe nicht stimmt, dann wirst du den ganzen Müll hier in die Gemeinde mit reinbringen und das Verhältnis zwischen Christus und die Gemeinde, du tust dann dazu beitragen, dass es gestört ist. Deswegen ist es wichtig, dass deine und meine Ehe vernünftig vor dem Herrn geregelt ist. Dann haben wir den Rücken frei. Die Tante Gertrud hat immer gesagt, Christian, mein Lieber, wenn du im Dienst bist, halt dir den Rücken frei. Ich hätte hier nicht stehen können, wenn ich heute Morgen irgendwie meine Frau da blöd Streit habe oder so. Kann ich zu Hause bleiben? Hast du Streit mit deiner Frau? Oder umgekehrt? Es kann immer passieren, in einer echten Beziehung, da kommen auch Auseinandersetzungen. Wenn ich das immer höre, nein, wir als Christen, wir sind immer einer Meinung. Sag ich, dann erzählt ihr euch nur Geschichten. Wenn zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die beide Sünder sind, und das ist in einer christlichen Familie auch, sind zwar Begnadigte, aber sind Sünder. Wenn zwei Sünder aufeinandertreffen, passiert Sünde. Bei mir auch. Ich muss jeden Tag mit meinem Leben und meine Frau genauso unter dem Kreuz gehen und sagen, Herr, vergib. Ich muss wieder lernen. Und das wird wann aufhören? Wenn wir beim Herrn sind. Liebende leben von der Vergebung. Gibt es irgendwas, was du noch deinem Ehepartner nachträgst? Was früher mal gewesen ist, was du immer irgendwie so schön, wenn so Streit sind, so schön auf dem Butterbrot nochmal. Ja, und übrigens, damals, da warst du genauso. Weißt du, gibt es sowas bei dir? Das ist ein ziemlicher Ehekiller, wenn du sowas hast. Liebende leben von der gegenseitigen Annahme. Und zwar von der gegenseitigen Annahme. Wisst ihr, es ist wichtig für uns in einer Ehe zu verstehen, dass der Partner, der muss anders sein, sonst kann er mir gar keine Hilfe sein. Wenn meine Frau alles genauso machen
würde wie ich, dann brauche ich sie nicht. Aber meine Frau kann Dinge, die ich nicht kann, und ich kann Dinge, die sie nicht kann. Und deswegen passen wir zueinander. Wir sind beides unvollkommene Sünder und klammern uns an das Kreuz Jesu. Und er ist der Heiland. Und er arbeitet Tag für Tag. Noch eine Beziehung, das Verhältnis zu den eigenen Kindern. Hier sind ja auch einige Eltern. Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Väter, wir haben uns christlich angewöhnt, ja, die Abendlesung, die Abendbibelgeschichten, die liest Mama dir vor. Und wir sagen tschüss und gucken Fußball und was weiß ich, was wir machen. Das steht hier nicht in meiner Bibel, da steht, ihr Väter, ihr sollt geistlich die Priester zu Hause sein. Manche Männer schleichen sich so raus. Andacht, ja, ich hol noch mal kurz noch eine Kiste Cola und Schatz, ich bete für dich, ich bin gleich wieder da. Wie oft betest du mit deinen Kindern? Klein sind? Machst du das? So wichtig? Mit den Kindern beten. Und später, wenn sie groß sind, ist manchmal nicht so einfach, ne? Dann gehen sie ihre eigenen Wege. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich könnte vor Freude weinen, nicht vor Trauer, vor Freude weinen, dass ich weiß, meine beiden Kinder sind auf dem Weg. Das ist das größte Geschenk, was Jesus mir machen kann. Für mich ist es das Größte, dass meine Kinder mit Jesus unterwegs sind. Das ist für mich viel wichtiger, als die könnten die ganze Welt besitzen, da würde ich nicht so begeistert sein, weil die vergeht. Aber wenn die Kinder mit Jesus unterwegs sind, boah, das ist ein Geschenk, oder? Nachher zum Gottesdienst gehe, dann muss ich nicht überlegen, kommt mein Sohn mit, kommt meine Tochter mit, die dienen damit. Das Schönste, was es gibt. Und vielleicht ist das dein Verhältnis, was dein Leben vielleicht kaputt macht. Vielleicht sagst du, ja, mein Sohn, meine Tochter, die waren auch mal auf dem Weg. Die waren auch mal auf dem Weg. Aber sie sind weg. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einen gläubigen Vater und Mutter passieren kann, wenn er sieht, dass seine Kinder auf einem Weg sind, der nicht gut ist. Vielleicht bist du an so einem Punkt, wo du sagst, weißt du, wir beten schon seit 20 Jahren, dass Kurt oder Ingrid oder wie deine Tochter und dein Sohn heißt, wieder auf den Weg zurückkommen. Aber es geht da rein und da raus. Wir laden sie ein, wir beten, wir machen. Und manchmal tun wir so kleine Traktate hin, aber da schmeißen sie in Ascheimer. Und ja, andere sind mit der Familie im Gottesdienst. Und mein Sohn ist irgendwo in der Kneipe, prügelt sich mit Leuten oder nimmt Drogen. Oder ist das in deinem Leben momentan so? Ich möchte dir sagen, gib deinen Sohn und deine Tochter nicht auf. Was Jesus anfängt, das führt er zu Ende, auch mit deinem Sohn und mit deiner Tochter. Und ich gebe dir heute eine Bibelstelle mit, die liest du ab heute jeden Tag. Und dann wirst du deinen Sohn und deine Tochter nie mehr aufgeben. Nur eine Bibelstelle gebe ich dir. Zweite Buch der Chronik, Kapitel 33. Da geht es um Manasse. Manasse hat einen gesegneten Vater gehabt. Hiskia. Toller Mann, gläubig. Und Manasse, der größte Götzendiener, den Israel je hatte, einer der schlimmsten Könige Judas überhaupt, die es gab. Er hat seine eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen. Er hat Okkultismus und Spiritismus hoch 1000 betrieben. Wir hätten auf den kein Schilling mehr gesetzt. Aber Gott konnte Manasse erreichen. Diesmal 2. Chronik 33, als er gebunden im Gefängnis liegt. Manchmal muss ein Mensch so landen. Gebunden in ein Gefängnis. Dafür hat Gott den Menschen nicht geschaffen. Er hat ihn geschaffen, fröhlich zu sein, frei zu sein. Aber die Sünde ist das, was uns knechtet und kaputt macht. Und dann in seiner dunkelsten Situation, da begegnet ihn Gott. Und Manasse tut Buße. Weißt du, wenn Gott Manasse zurückholen kann, dann kann er deinen Sohn und deine Tochter auch zurückholen. Das Verhältnis zu den eigenen Kindern, ja, wie ist das geprägt? Hier ist ja eine Generation der Kriegskinder so, ne? Die Eltern, die hatten Schwierigkeiten, Liebe zu zeigen. Das ist ein Problem für euch Älteren auch, die ihr hier seid. Vielleicht hattest du nie aus dem Mund deines Vaters mal gehört, als Sohn oder als Tochter, du bist wertvoll, ich liebe dich und du bist was Besonderes. Weil du es nie gehört hast, hast du es auch nie weitergegeben. Das ist eine ganz große Not in der Generation der Nachkriegszeit. Ich habe mir meinen Vater noch geknuddelt, wie alt war ich denn da noch? Wie alt war ich da? Über 30. Ich habe meinen Vater geküsst, immer wenn wir uns gesehen haben. Ich habe ihn immer gedrückt, ich habe ihn manchmal geärgert, er hat ein bisschen längere Ohren gehabt, habe ich ihn immer gezogen, aber... Das Verhältnis zu den eigenen Kindern, so nimm dir doch ab heute mehr Zeit für die Kinder. Ich saß eines Tages im Sessel. Kommt bei mir auch mal vor, dass ich mal im Sessel sitze. Und schau Bibel-TV. Gibt es ja auch vieles Gutes, ne? Vieles Gutes. Man nicht alles unbedingt, aber vieles ist da, ist richtig gut. Und ich sitze da und ich höre eine Predigt von einem Bruder. Und wisst ihr, das war so eine Phase, wo ich mit mir selbst unzufrieden war. Und kennt ihr das sowas, so, wo man so alles hinschmeißen möchte? Mit einmal predigt jemand und sagt, auf was kommt es im Leben an? Tja, ich sage, auf was kommt es an? Jesus, weiß ich, ist klar. Und plötzlich geht das Licht aus. Ich denke, was? Mensch, ich will die Predigt hören. Und der Prediger steht da im Dunkeln. Das dauert 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute. Ich denke, Mann, es ist ausgerechnet diese Stelle. Ich hatte das jetzt gehört, wie die Predigt weitergeht. Und plötzlich geht das Licht an, aber gedämmt. Und der Prediger ist nicht auf der Kanzel, sondern liegt auf ein Sterbebett. Da ist mir die Brille fast runtergefallen. Was macht der denn jetzt? Dann sagt er, nicht erschrecken, ich sterbe nicht, aber ich will euch nur etwas demonstrieren. Eines Tages sitzt du vielleicht oder liegst dort, wenn du überhaupt die Chance hast. Manche werden einfach so aus dem Leben rausgerissen. Und dann sagte dieser Prediger, in dieser Situation, wenn du auf dem Sterbebett bist, welche Leute möchtest du dann um dich haben? Sage ich das so, wie das ist? Sofort war meine Frau und meine beiden Kinder da und mein Schwiegervater, den möchte ich auch gerne dabei haben und andere Leute. Und dann sagt der Prediger, die Leute, die dir eben gerade in den Sinn gekommen sind, das sind die wichtigsten Menschen in dein Leben. Nimm dir für sie am meisten Zeit. Oh, das hat gesessen. Ich habe geweint. Das sage ich, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber da habe ich geweint über mein Leben, weil es mir nicht bewusst geworden ist, wie wichtig meine Kinder wieder sind. Oh, da bin ich zu meinem Sohn, was ist mit dir los? Was willst du denn die ganze Zeit kuscheln? Ich muss ihn aber dann drücken, meine Tochter auch. Das ist mir so wichtig. Eltern müssen auch eine gemeinsame, klare Linie vertreten. Das ist so wichtig. Die meisten Konflikte in der Familie passieren, auch in der Erziehung der Kinder, man spricht sich nicht ab. Und das Schlimmste, was man machen kann, das ist mir leider auch viel zu oft passiert, im Zorn und in der Aufregung Dinge zu bestimmen. Oh, da habe ich Fehler gemacht. Mann. 3 Wochen Verbot. Dann habe ich nachgedacht, nach einer halben Stunde, das war viel zu hart. 3 Wochen. Eine Woche höchstens, eigentlich eher 2 Tage für die Sache. Und jetzt ist wichtig, Eltern müssen konsequent sein und Eltern dürfen und müssen bereit sein, sich zu entschuldigen. Und das musste ich auch tun. Oh, da musste ich zu meinem Sohn, zu meiner Tochter sagen, so mein Liebling, was ich da eben gemacht habe, das war völlig daneben. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich habe mich falsch verhalten. Du musst bestraft werden, aber die Strafe ist viel zu hoch. Ich kann mich noch das erste Mal erinnern, als ich am Bett von meinem Sohn saß, da habe ich ihn, oh, aber es ist ja vergeben, ne? Halleluja. So, und dann saß ich da und mein Sohn hat geweint. Das habe ich ihn selten gesehen, aber ich habe mich verhalten, also da hätte ich mich selbst für aufweigen können. Und dann habe ich auch gar nicht drum herum geredet. Ich habe mich vor seinem Bett gekniet, habe seine Hand genommen und mir waren auch ein Kloß im Hals und die Tränen in den Augen und ich habe gesagt, ich bitte um Vergebung. Das war falsch, was ich gemacht habe. Dann habe ich mit ihm gebetet. Oh, danach hat er mich umarmt. Mein Sohn macht viel Sport, der hat Kraft. Ich habe gedacht, der erwürgt mich aber so. Aber das war so schön. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich bin in den Augen meines Sohnes dadurch nicht niedriger geworden, sondern höher. Wenn du willst, dass dein Sohn und deine Tochter eine glückliche Ehe führen, wo man sich vergibt, dann musst du vorleben. Oh, du musst vorleben. Unsere Kinder beobachten, wie geht Vater mit Mutter um und so. Ne? Bei uns zu Hause lachen wir sehr viel. Meine Kinder, wir haben sehr viel Humor und so. Und das möchte ich auch beibehalten. Und wisst ihr, das wichtigste Erziehungsmittel ist was? Das Gebet. Das Gebet. Das vorletzte Verhältnis. Das Verhältnis zu den Schwiegereltern, Onkels und Tanten. Ist ja auch ein heikles Thema, ne? Wie ist da dein Verhältnis als Christ? Du sagst vielleicht, Mensch, Kurt, zu deinem Schwager. Ich weiß nicht, ob der Herr Kurt heißt, aber vielleicht sagst du, Kurt, komm mal mit in die Stunde. Und Kurt sagt, du willst mich in die Stunde haben? Gehen die da alle so um, wie du mit deiner Frau umgehst? 1. Timotheus 5, da steht, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern und in aller Keuschheit. Wir jüngeren Leute, gerade wenn man Schwiegereltern hat, mein Schwiegervater, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, mein Schwiegervater ist hier, also ich bin aber Gott dankbar, das sage ich jetzt nicht, weil mein Schwiegervater hier ist, sondern ich habe meinen Schwiegervater sehr lieb und auch meine Schwiegermama. Wir haben ein super Verhältnis, das ist nicht bei allen so, aber wir müssen respektvoll umgehen, das haben wir verloren in unserer Gesellschaft. Leben ist ein Boomerang. Wenn du deine Schwiegereltern irgendwie schlecht behandelst oder so, das ist ein Boomerang, das wird eines Tages zurückkommen. Geh respektvoll mit älteren Menschen, das möchte ich euch Jüngeren sagen. Hier sind ja ein paar Leute, darf ich das sagen, die sind, glaube ich, schon ein bisschen älter als 60, so ein bisschen nur, aber ein bisschen älter als 60. Und ihr Jüngeren, glaubt nicht, dass ihr die Älteren nicht braucht. Das ist der größte Fehler eures Lebens, wenn ihr das denkt. Wann hast du das letzte Mal als jüngere Frau oder als jüngerer Mann einen älteren Mann in der Gemeinde begrüßt und sagst, danke Onkel Ingo oder Onkel Joachim, dass es dich gibt? Wie wertvoll das ist. Man kann auch als älterer Mensch in Situationen kommen, wo man sich nicht so mehr gebraucht fühlt, wo man denkt, ja, ob ich in der Gemeinde bin oder nicht, so einen Busfahrer-Gruß bekomme ich. Hallo. Geh doch mal wieder aufeinander zu und sag, Mensch, Tante, so und so oder Onkel, das ist so schön. Betet ihr füreinander? Das ist so wichtig. Ihr Älteren, geht auf die Jüngeren zu, die brauchen euch. Und seid nicht böse, wenn sie vielleicht manches so ein bisschen schleppen machen. Die schämen sich vielleicht oder haben Angst und Berührungsängste. Oder? Und jetzt muss ich weiß, vielleicht werde ich dann jetzt nicht eingeladen mehr das nächste Mal, das muss ich sagen. Oder du bist als älterer Mensch ein Griesgram. Haben Leute vielleicht Angst, zu dir zu kommen? Oder bist du bekannt und sagst, nee, Onkel Erwin oder so, der ist zwar schon 80 Jahre, aber der hat so ein Herz. Der betet für mich, wenn ich in der Schule Probleme habe und wenn ich mit Mama Probleme habe, dann rufe ich Onkel Erwin an. Bist du so ein Onkel Erwin und so eine Tante Ermdrat, also die für Leute betet? Das Letzte, das Verhältnis zum Schwager, zur Schwägerin, Cousin, Cousine. Da steht in Römer 12, 18, so viel an euch liegt, habt Frieden mit allen. Vielleicht sprichst du schon mit deinem Schwager, mit deiner Schwägerin oder mit deinem Cousin, Cousine, ist alles okay? Oder gibt es so einen Cousin, wenn du denkst, Familienfeier, wenn ich den schon sehe, hoffentlich, Herr Jesus, hoffentlich kommt er nicht. Vielleicht hat er eine Grippe, das wäre schön. Genau dieser Cousin und diese Cousine, die lässt Gott in dein Leben zu, damit du lernst, was es heißt, Menschen zu tragen. Oh, ich habe auch Cousins und Cousinen. Wenn ich daran denke, würde ich lügen. Mein Herz geht hoch, aber nicht vor Freude. Aber, ich lerne durch sie tragen. Jedes Mal, wenn ich mich ärgere dann über diese Menschen, das ist jedes Mal, dann bin ich so zu Hause auf meinen Knien, Kniologe, ne, so im Keller. Und dann ist das, als wenn der Heilige Geist sagt, und Kollege, wo bist du denn? Erbarm du dich über mich. Zum Schluss möchte ich etwas vorlesen. Liebe heißt erfreuen, verstehen, sich einsetzen, in Schutz nehmen.